Vielen Dank, liebe Maxi. Wir wollen ja nicht vergessen, dass Sie gestern wiedergewählt worden ist zum Fachgruppensprecher Technisches Kulturgut. Andrea Grund ist die Stellvertreterin und der Jens Dornheim der Stellvertreter. Und damit ist die Kontinuität gewährt und wir können ja auch schon sagen, dass wir uns nächstes Jahr in Kiel treffen wollen. Die, die im VDR sind und in der Fachgruppe sind, da müssen wir auch ein bisschen Reklame machen für die, die noch nicht sind. So, dem Gießereimodellbauer folgt der Gießer. Ist jetzt schwierig, da so einen Übergang zu finden. Ja. Der Vortrag sind zwei Blöcke, einmal feste Bibelarbeit und danach geht es ans Praktische, ans Eingemachte. Als Bibel habe ich mal das Alte Testament herausgeholt in Vorbereitung des Vortrags, Dampfmaschinen von Wagenbrett und Wächter. Als Altes Testament, das Neue ist ja dann der Nachfolgebuch Wagenbrett Dünsch Gieseler. Wohl richtig ist das nicht, denn der Matsches wäre das eigentliche Uralte Testament. Daraus lese ich drei Blöcke vor, das Geleit, die Einleitung und das Vorwort. Zum Geleit schrieb der Minister für Bergbau Dr. Kurt Singruber Folgendes. Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, jetzt muss ich doch mal weitergehen, so, Prologe, ermöglicht und erfordert ein immer umfassenderes, reicheres, differenziertes, schöpferisch-kritisches Verhältnis der Werktätigen zu all dem, was unser Volk und die Menschheit in der gesamten Geschichte an Einsichten, Erfahrungen, Lehren über den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung gewonnen hat und was zukunftsweisenden Idealen an materiellen und kulturellen Wissen geschaffen wurde. Als vor 200 Jahren im Kupferschieferbergbau bei Hettstedt die erste Dampfmaschine auf deutschem Boden konstruiert, montiert und in Funktion genommen wurde, hatte weder ihre Auftraggeber noch ihre Bauer eine Vorstellung davon, welche große gesellschaftlichen Wandlungsprozess die Dampfmaschinen in der Zukunft ermöglichen sollte. Jetzt spreche ich mal den Text zusammen und fange dann weiter an. In der Deutschen Demokratischen Republik erfüllt die Arbeiterklasse ihre Mission als Schöpfer der neuen sozialistischen Gesellschaft. Sie hat die führende Rolle in Staat und Gesellschaft inne, ist gemeinsam mit den werktätigen Eigentümern der Produktionsmittel, führt die wissenschaftlich-technische Revolution durch, eignet sich die Errungenschaften der Wissenschaft an und wendet sich bewusst dem Reproduktionsprozess an. Daran haben die Werktätigen im Erzbergbau, in der Metallurgie und der Kaliindustrie der DDR einen großen Anteil. Was er völlig vergisst in seinem Geleit ist, dass er 30% seines Refugiums Bergbau und Metallurgie und Kali letztendlich zu diesem Zeitpunkt 1985, als das Buch die größte Bewegungslosigkeit in der DDR faktisch war und der Zeit der Papierknappheit dieses Buch entstanden ist, ignoriert er das völlig, dass ein Großteil seines Reichtums aus den Dampfmaschinen entspringt. Die gibt es nicht. Herr Wagenbrett und Herr Wächter begannen dann wesentlich mutiger. Die christliche Welt, horch, registrierte das Jahr 1785, als auf einem Kupferschieferschacht bei Hettstedt im Ostharz die erste Dampfmaschine in Deutschland nach Watschen Prinzip in Betrieb genommen wurde. Dieses Jahr zählt in den Übersichtstafeln der Weltgeschichte nicht unbedingt zu den bedeutenden und zu den ereignisreichsten. Dann kommt eine Einleitung und so waren wir das auch mal gewohnt. Marx musste als Erster ran und er schrieb, die Dampfmaschine selbst, wie sie Ende des 17. Jahrhunderts während der Manufakturperiode erfunden ward und bis zum Anfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts fortexistierte, rief keine industrielle Revolution hervor. Es war vielmehr umgekehrt die Schöpfung der Werkzeugmaschine, welche die revolutionierte Dampfmaschine notwendig machte. Ich wechsle mal von Deutschland nach Kuba, da wo es noch immer ein bisschen Sozialismus gibt und dort die Dampfmaschine auch noch sich in geeigneter Form zu Hause fühlt. Sicherlich rostende Dampfloks, aber es ist ein schönes Bild hinter Bananen, in ein Vorbananen und Palmen. Stauden und Bäumen. Für den Bergbau als Feuermaschine geboren, musste sie selbst eine neue Qualität erreichen, ehe sie die energietechnische Basis moderner Industrie und des Verkehrswesens im 19. Jahrhundert wurde. Sie war ein entscheidendes Element der neuen kapitalistischen Fabrikproduktion. Überall hatte die Dampfmaschine ihre Hand im Spiel. Zum Beispiel, wenn Spinnfabriken anstatt Manufakturen entstanden, wenn Dampfer die Segelschiffe verdrängten, Eisenbahn die Postkutschenlinien überflüssig machten und schließlich Maschinen, Fabriken den Mühlenbauer am Rande der gesellschaftlichen Erscheinung degradierte. All diese Prozesse waren letztendlich Bestandteil der revolutionären Veränderung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Bis dahin unvorstellbare große Produktionszentren mit massenhaft ausgebeuteten Arbeitern ließen die progressive Entwicklung zünftigen Handwerks zur Befriedigung mehr oder weniger großer lokaler Marktbedürfnisse bald vergessen. Feudale Könige und Fürsten, lange Zeit bedeutende Triebkraft der Entwicklung der Produktivkräfte, ein Beispiel war ja gestern der Röntgenschrank, wurde in dieser Funktion damit gesellschaftlich überflüssig. Havanna, letztes Jahr, 200 Meter vom Kapitol entfernt, eine Zuckerfabrik und dort noch die gleichen Loks. Die Erlangung einer der größten Unabhängigkeit der Menschen von den Naturkräften Wasser und Wind mit Hilfe des Dampfes brachte an das Hauptproduktionsmittel des Feudalismus gebundene gesellschaftliche Position des Adels zum Einsturz. Es folgt dann die Beschreibung der französischen Revolution und dergleichen. Am 7. November 1917 schlug in Petrograd die Stunde einer neuen Ära der Weltgeschichte. Von allen imperialistischen Großmächten war das zaristische Russland das ökonomisch schwächste und hinsichtlich seiner industriellen, materielltechnischen Basis ebenfalls noch sehr entwicklungsfähig. Dampfmaschinen spielten so auch unmittelbar nach der Revolution hier eine relativ größere Rolle als in den noch führenden kapitalistischen Industrieländern. Noch heute registriert die DDR und siehe da und andere sozialistische Staaten Dampfmaschinen in ihrer materielltechnischen Basis. Es gibt also auch eine Geschichte der Dampfmaschinen im Sozialismus, na Gott sei Dank. Sie gehört auch zu den Produktionsmitteln, die die Arbeiterklasse noch beherrschen lernen musste. Erkenntniswissen haben wir gestern gehört, davon berichte ich dann nachher, um ihre historische Mission zu erfüllen. Die Dampfmaschine ist eine historische Erscheinung, die Geschichte machen half, weil sie gesellschaftliche Revolutionen mit provozierte. Sie half mit, die Kräfte zu formieren, die in vielen Ländern Europas den Feudalismus und auch den Kapitalismus beseitigten, auch in Lateinamerika. Jetzt ist es schwierig, aus dieser bewegungslosen Starre in die Bewegung des Vortrags zu kommen. Ich habe es mal versucht. Unlängst war ich auf dem Bahnhof in Erfurt, habe mich maßlos geärgert, dass der Zug, mit dem ich fahren sollte, auf einen anderen Bahnsteig fahren sollte und dann war plötzlich das zu sehen. Na? Geht da auch ein Ton?
Unten rechts.
Mein Vater wusste zu berichten, dass ich maßlos enttäuscht auf dem Bahnsteig stand, wenn eine Dampflok kam und keine Diesellok, die damals dann anfing modern zu werden. Heute ist es umgekehrt, man ist voller Wir fangen noch mal von vorne an, nicht? Das können wir uns doch. So. Also nochmal, ich stand als Kind auf dem Bahnsteig und war maßlos enttäuscht, wenn so eine Dampflok rauchte. Irgendwie applizierte das ein langsameres Fahren, als wenn die Diesellok kommt. Ja, und dann kamen diese rot-weißen Dieselloks. Ich bin kein Bahnfan, jeder Eisenbahn-Lokfreund wüsste sofort, welche Seriennummer das ist und zu welcher Baureihe das ist und wie lange die gebaut worden ist und dergleichen mehr. Ja. Aber ich denke, das ist doch jetzt ein guter Übergang von der bewegungslosen politischen Starre zum dem, was kommt. Und wie gesagt, ich bin auch kein Videofreund, aber ich habe gedacht, jetzt bin ich da irgendwie aus dem Bauch gefühlt doch in... habe ich da richtig gelegen, weil heute viele Videos und gestern gezeigt worden sind. Dampfmaschinen bewegen sich... Sie bewegen sich nicht nur, sondern sie bewegen auch einen Konzern. Ich habe das jetzt mal Bewegungskonservierungskombinat genannt, um nochmal den Übergang zu den letzten Texten etwas abzumildern. Ein Dampflokwerk in Meiningen kümmert sich um die Dampfloks, um sie zu reaktivieren, um sie zu erhalten. Fast fließbandartig sind die Lokspezialisten damit beschäftigt, die Radsätze, die Kessel und das alles nach dem Stand der Technik zu konservieren, in Bewegung zu halten oder aber auch die turnusmäßigen Untersuchungen zu machen. Es gibt nichts, was die Mitarbeiter dort nicht leisten können. Zur Erhaltung der Bewegung, doch der Aufwand ist immer immens, Bewegung zu konservieren. Denn so beweglich gemachte und Bewegung gehaltene Dampfloks sind ja nicht in einem rechtslosen Raum, sondern es gibt ja ganz genaue Kriterien und Regularien und Gesetzlichkeiten, wie sie sich zu bewegen haben. Damit meine ich jetzt nicht das Tempo auf der Schiene, sondern die Erhaltung der wichtigen Heißdampfleitung und dergleichen mehr. Mit dem Ende der DDR gab es zwei Stufen. Eine, die die DDR betraf und damit die Dampfmaschinen, und die zweite, die in Europa alle noch Dampfmaschineninhaber betroffen haben. Die erste Stufe war die Entindustrialisierung nach der Wende und damit die Bewegungslosigkeit der noch vielen existierten Dampfmaschinen. Das gilt aber nur für jede, die uns heute noch erhalten sind, die nicht in den Schmelzofen verschwanden. Ein Großteil der Maschinen verschwanden ja mit der Schrottmafia auch schnell in den Hochöfen oder in den Schmelzöfen. Und die anderen sind verschont geblieben. Die nächste Form ist die zweite Stufe. Das ist eine Richtlinie, die 2003 alle betroffen hat, über Druckgeräte mit Dampf über 0,5 Bar. Das heißt, die so eine Lokomobile besessen haben oder Dampfmaschinen, die Firmen, und davon gab es noch reichlich und gibt es auch noch reichliche, die müssen einen Kesselwärter haben. Was vor der Meister machte im Sägewerk, indem er dort Späne nachgeschoben hat, oder der Hofbinder oder der normale Sägewerk-Mitarbeiter, das muss jetzt ein Kesselwärter machen. Das, was vor nebenbei lief, darf alles nicht mehr sein. Und somit begann eben auch das Sterben der letzten Generation Dampfmaschinen, der Lokomobilen. Fast unbemerkt und hundert aller gesellschaftlichen Veränderungen und auch der vorangenannten EU-Richtlinie gibt es die Brauerei Schmidt in Thüringen, die jeden Mittwoch ihren Kessel anheizt mit Kohle und die 12 PS liegende Einzylinder-Dampfmaschine betreibt zur Bierproduktion. Das heißt, die Dampfmaschine betreibt die Transmission mit allen zur Bierproduktion notwendigen Geräte und Nebengeräte und auch produziert die notwendige Wärme zum Reinigen der Flaschen und was es dergleichen in einer kleinen Brauerei alles zu tun gibt. Und am Samstag sind dann alle Bierflaschen mit Inhalt verkauft. Und darauf die Woche wird die Dampfmaschine wieder angeschmissen. Und das seit 110 Jahren. Die haben das Glück, dass sie nicht nur Brauer sind, sondern zwei Söhne sind dort auch Kesselwärter, Maschineningenieure und Kesselwärter. Das ist also eine gute Kombination. Nun greife ich mal zum Neuen Testament, zum Warnbrett Dünsch und Giesler. Und die haben dort eine sehr kluge Unterteilung gemacht über die Dampfmaschinen, die es auf der Welt noch gibt und wie man sie findet und wie sie dort standortmäßig zugeordnet sind. Die erste Kategorie sagt, die Dinger stehen da, wo sie immer schon standen und ringsherum ist noch alles da. Als Beispiel haben wir Euskirchen, Kuchenheim, wo die Dampfmaschine noch steht, wo die Spinnen und die Weberei sind, die Apparatur und dergleichen, oder in Bleicherode, das Kalibergwerk, oder genau genommen ist auch eine Dampflok ja eigentlich ein Gerät, die immer da steht, weil die Einheit ja komplett ist mit Tender oder ein Dampfschiff, wenn man jetzt mal in die beweglichen Dinge geht. Dann haben wir die zweite Kategorie, das sind da, wo die Dampfmaschinen noch stehen und ringsum alles weggerissen ist. Das Maschinenhaus ist das Einzige, was noch steht, aber das Heizhaus fehlt, die angeschlossene Maschinenseele fehlen und dergleichen mehr und auch vielleicht die Sozialräume und was alles zu einem kompletten Fabrik-Ensemble gehört. Und dann haben wir noch, und das hat ja dann auch eine Tradition und fing eigentlich, und da korrigieren mich die Kollegen aus dem Münchner Museum, 1905 kam die erste Dampfmaschine, die nicht mehr gebraucht worden ist, zur Ausstellung, wurde dort aufgestellt, so sagt die Literatur, ob die sich bewegt oder nicht, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Die wir hier sehen, ist die älteste noch aus der DDR. In der DDR steht das in der Literatur von 1835, eine Bockdampfmaschine der Firma Morin in einer Textilfabrik in Gera, die 1937 anlässlich der 600-Jahr-Feier an eine Hauswand einer Berufsschule gebracht worden ist und 60 Jahre später dann in eine moderne Einkaufspassage die Amtor-Passage verbracht worden ist. Ich habe da auch schönere Bilder, aber das mit den Weihnachtsmännchen, das fand ich dann doch irgendwo. So, dann gibt es natürlich noch eine vierte Möglichkeit, die er hier beschreibt. Dazu habe ich aber kein Bild gefunden. Das ist, wenn man nur noch Zitate einer Dampfmaschine hinstellt. Also ein Kolben, ein Bläuel, ein Maschinengestell oder ein Zylinder dergleichen mehr. Dann spricht Wagenbrett, Dünsch und Giesler von den drei Möglichkeiten der Reaktivierung im Vorführbetrieb oder der generellen Reaktivierung. Da haben wir die Idealsituation mit Dampf. Das haben wir jetzt gesehen, an den Loks funktioniert das gut. Oder an der Dampfschifffahrt, wie das heute richtig heißt, der Elf-Schifffahrt mit 3F. Oder die Reaktivierung, dann die abgemilderte Form mit Druckluft und die weit verbreitete Form mit dem Elektromotor, wobei das dann ja genau umgekehrt das Ganze funktioniert. Der Elektromotor treibt das Schwungrad an und das Schwungrad treibt den Kolben im Zylinder an, was ja eigentlich Quatsch ist, aber für die Bewegung sichtbar zu machen. Und dann gibt es noch die vierte Bewegungsmöglichkeit, die habe ich dazu gemogelt als Kategorie. Das ist die Bewegungsmöglichkeit von Hand. Und da zeige ich Ihnen mal, wie das jetzt funktioniert. Eine Dampfmaschine unterscheidet sich eben grundsätzlich vom Elektromotor, wo man hingeht, macht einen Schalter an und dann ist alles schön, es bewegt sich, und macht einen Schalter aus und dann ist alles still. Eine Dampfmaschine braucht eine lange Vorlaufzeit, das zeige ich dann nachher noch, um gewärmt zu werden. Und damit die nicht gleich in Bewegung gesetzt wird, wenn Dampf in den Zylinder kommt und damit der folgenschwere Wasserschlag folgt, denn Wasser kann man nicht verdichten, schiebt man den Kolben im Zylinder jeweils auf einen Totpunkt und dazu gibt es eine sogenannte Klinkeinrichtung. Im Schwungrad selber, das sehen wir jetzt gleich, gibt es eine Zahnleiste, in dem diese doppelwürmige Klinkeinrichtung das Schwungrad in eine Richtung bewegt und somit war man in der Lage, den Kolben von links nach rechts zu bewegen. Dieses System habe ich in der Zuckerfabrik Oldesleben, die älteste Zuckerfabrik und doch einzig erhaltene mittlerweile auf der Welt, in ein turnusmäßiges Konservierungskonzept mit eingebunden, dass die Maschinen zweimal im Jahr bewegt werden durch Durchklinken, um dem Phänomen der Stillstandskorrosion etwas entgegenzuwirken. Also man braucht nicht mit aller Macht einen Elektromotordampf oder das, um eine Maschine zu bewegen, sondern wo Klinkeinrichtungen vorhanden sind, lassen sich die Dampfmaschinen bewegen. Bei der großen Betriebsdampfmaschine ist es ein bisschen schwierig, ehe man die dann auf den oberen Totpunkt, auf den Punkt bekommen hat, wo das Schwungrad dann einmal eine Runde alleine läuft. Da versagt jedes Rio, aber alle anderen Maschinen sind eigentlich sehr einfach zu handhaben. Das Schloss, das Kraft, der lange Hebelschaft und bei der großen Betriebsdampfmaschine ist eben der Hebel 3 Meter groß und wiegt an sich schon sehr viel. Jetzt habe ich zwei grundlegende Gedanken gemacht, überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Schadet Bewegung oder schadet sie nicht? Jetzt habe ich erstmal mögliche Schäden gesagt, wenn ich etwas wieder bewege, habe ich natürlich immer einen natürlichen Verschleiß an Kolben und Zylinderinnenwand, an Gelenken, an Bolzen, an Lagern und dergleichen mehr. Bei den Dampfmaschinen, die noch ohne Ventilsteuerung sind, sondern mit dem normalen Steuerkasten versehen sind, haben wir oftmals ja noch den Lederriemen, der vom Schwungrad zum Fliehkraftregler geht. Und dann haben wir natürlich auch die Stopfenbuchsen, die wichtig sind bei den Dampfmaschinen, die mit Dampf oder mit Druckluft reaktiviert werden, damit der Dampf oder die Druckluft nicht aus den Zylinder oder aus den Steuerkasten austritt. Indirekt, wenn ich so etwas wieder in Bewegung bringe und ich nutze nicht die alten Dampfleitungen, was sowieso in den meisten Fällen nicht geht, ist es immer mit einem Umbau verbunden. Da kommen natürlich heute noch die Sicherheitsaspekte dazu und wenn dann Besucher kommen, dann muss dann auch noch alles mit einem Schilderwald versehen werden. Das kommt je nach Denkmalbehörde, die sind da immer sehr verträglich, aber wenn der Brandschutzfritze dann mit einbezogen wird, ist sowieso alles anders. Und dann eben auch die veränderte Nutzung. Wir haben den Stillstand akzeptiert und mit dem Stillstand einherging dann auch viele Vor- und Nachbereitungen. Jetzt plötzlich wird wieder was reaktiviert, also haben wir eine Nutzung Und wenn die Besucher an dem Tag kommen, wo die Dampfmaschine sich wieder dreht, haben wir wirklich eine Übernutzung mit all den Dingen, die in einem Raum passieren können. Von der hohen Feuchtigkeit mal abgesehen, das verträgt so ein Raum allemal, aber eben auch von, wenn die Handtaschen an den Wänden schrubsen und dergleichen mehr. Also der Beispiele gibt es viele. Nun haben wir auch, und das ist immer gut platziert, ja, was man erzielen will, müssen wir immer an die zweite Stelle setzen, nutzt Bewegung. Natürlich nutzt Bewegung, denn durch die permanente Pflege gerät so eine Dampfmaschine natürlich auch nicht in Vergessenheit. Und Momente der Stillstandskorrosion können dann auch etwas nach hinten verschoben werden. Und indirekt, die Dampfmaschine geht wirklich nicht in Vergessenheit, weil man erinnert sich an den Ort. Und wenn es nur 2-3 Mal im Jahr ist, zu großen Höhepunkt, Tag des offenen Denkmals, Flößerfest und dergleichen mehr. Und es fließen Geldmittel direkt durch Fördermittel, wenn man so etwas wieder reaktiviert, und durch Eintrittsgelder. In Zürich weiß ich von einem Herrn Bold, die damals am Elektrizitätswerk oder am Gaswerk eine alte Zwillingsdampfmaschine wieder reaktiviert haben. Die wurde angestellt, wenn 600 Schweizer Franken zur Verfügung standen. Die standen immer an, um die Gaskosten und die normalen Unterhaltskosten zu bezahlen. Also für Dampfmaschinen. Und das sehen wir ja auch, wenn es um Dampflokfahrten geht, das Geld immer da. So, jetzt gehe ich mal zu den kleinen Fallbeispielen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mit den Zetteln hinterherkomme. Gestern schwirrt immer den ganzen Tag der Begriff Erkenntniswissen rum. Das ist was unglaublich Wichtiges. Als allererstes spreche ich über die Dampfmaschine Nummer 7 des Eisenhüttenwerkes in Thale. Das wäre nach der Wagenbrett, Dünsch und Gieslerschen Kategorie die Nummer 2. Es ist also noch die Dampfmaschine am originalen Standort, aber das Umfeld, was wir von Ihnen auf der linken Seite sehen, ist völlig verschwunden. Das Eisenhüttenwerk in Thale hat sich besonders dadurch gekennzeichnet, dass es für die Wehrmacht die Stahlhelme gemacht hat. In der Tradition dessen wurden dann für die NVA auch die Stahlhelme gemacht, aber sie haben auch Konversion betrieben. Es wurden alle Kochtöpfe in der DDR, kamen aus Thale, und sie waren noch emailliert, weil daran ein angeschlossenes Emaillierwerk war. Oder auch die Totschicken, Abdeckungen für die Elektroplatten im Zwiebelzopfmuster und Blümchenmuster und Sonnenblumen nicht zu vergessen. So. Und da unten haben wir eben die Dampfmaschine, wie sie original ausgesehen hat und dort bis 1990 praktisch ihren Dienst verrichtet hat. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, wie war das Klinken dort möglich, um die zu bewegen während des Betriebes. Sie lief immer durch, aber jetzt gucken Sie sich nochmal auf der rechten Seite von sich aus das Schwungrad an, und wir springen jetzt nochmal zurück und haben dieses Schwungrad. Dieses Schwungrad ist irgendwann mal kaputt gegangen, dann bestand die Not, ein neues zu bauen. Das neue Schwungrad war einfach 30 Tonnen schwerer als das alte, was dann einherging auch mit Novellierung der Lagerscheine und dergleichen mehr. Aber jetzt, um die Kurve wieder zu kriegen, wir haben mit dem Kranhaken sind hier reingegangen, weil über die Dampfmaschine geht eine große Kranbahn, und da wurde mit dem Kran immer Stück für Stück der Kolben dahin bewegt, wo er zu sein hat, um die Maschine für den Lauf vorzubereiten. Sie sollte ja eigentlich auch zwischenzeitlich, als diese Havarie passiert hatte, verschrottet werden, aber es gab keine Elektromotoren, die diese Dampfmaschine ersetzen konnten, um die Waldstraße zu bedienen. Das ist eben 1000 PS in die Energie von 90 Tonnen Schwungrad gepackt. Dann klemmt auch nichts, wenn die Bramme durch die ersten zwei Walzen geht. Und da kommt das große Erkenntniswissen. Da gab es eine sehr kluge Arbeitsteilung zwischen den Restauratoren. Also wir durften alle Oberflächen, Bauverbunden, Kleininventar und die Dampfmaschine machen. Und dann gab es noch die alten Instandhalter, die sich immer um diese Dampfmaschine gekümmert haben. Die sind als Betrieb ausgegliedert worden, kümmern sich jetzt um die Salzgitter AG. Da gibt es ein großes Stahlwerk, wo die alle sehr viel zu tun haben. Und dann war eben die Frage, wie wollen wir sie, es war nicht die Frage, ob sie reaktiviert wird, das stand fest. Das spielt auch Geld keine Rolle, sondern wie es gemacht wird. Die erste Idee war, da springe ich nochmal zurück, dass man auf dieses Schwungrad eine Zahnleiste bringt und mit einem Ritz über einen Hydraulikmotor das antreibt. Das wurde aus verschiedenen Gründen verworfen, und so entschied man sich für einen Elektromotor mit dem geringsten Eingriff an der Übertragungsstelle. Dort, wo das Klebeband ist, das einst dieses Tandem-Walzgerüst oder Trio-Walzgerüst angetrieben hat, wurde ein extra dafür errichtetes Kettenblatt aufgebracht, nur festgeschraubt, also pressgebaut, und eine Kette geht an den Getriebemotor. Das ist das eine. Damit können wir aber so eine Dampfmaschine sicherlich durch Elektromotor bewegen, aber sie wird enorm Verschleiß erscheinen. Jetzt gibt es eben die Hightech, dass dort Druckölleitungen in die Zylinder eingebaut worden sind, in die Lagerschalen und überall. Und bevor die Dampfmaschine sich überhaupt bewegt, wird alles mit Öl versorgt. In einem bestimmten programmierten Rhythmus, und dort sitzt der Programmierer schon. Das heißt, mit jedem Schritt spritzt dann in die Zylinderwandung etwas hinein. Und auch die Lagerschalen werden im Vorfeld versorgt. Und trotzdem gibt es also nur eine Bewegung ab 8 Grad, wenn der Frühling dann mal auch in der Halle angekommen ist, an der Maschine, und bis in den Spätherbst hinein. Da kann man wirklich was lernen. Auch was mir so nicht bewusst worden ist, wenn der Elektromotor dann ausgestellt wird und das Schwungrad noch nachläuft, speist es also keinen Strom mehr ins Netz, sondern gibt es wie in der Straßenbahn früher diese Widerstände oben, wo dann die Energie verbrannt wird. So, Bewegung mit Elektromotor. Ich habe ja auch gesagt, indirekt gibt es dann eben Schäden durch die Nutzung, indem die Besucher alles anfassen und machen und gucken. Und da haben wir einfach gesagt, es war die Aufgabe, die Maschine erlebbar zu machen, soll eine temporäre Erlebbarkeit, also das, was gebaut wird, soll keine weiteren Löcher machen und soll trotzdem die Nähe zur Maschine bringen und soll aber auch für den Besucher nicht gefährlich sein und für die Maschine natürlich auch nicht. Und so haben wir dann ähnlich wie am Grand Canyon so eine Glasplattform an bestehende Löcher oben in der Kranbahn eingebaut. Der Statiker, der hat, es gibt Statiker und es gibt Statiker, aber der war ziemlich fit, hat gesagt, oh, das hält, das macht er mal so, und hat einen Stempel drunter gesetzt. Dann gehen die Besucher diese Treppe hinauf und gehen dann, wenn die Maschine sich bewegt, wie im Grand Canyon, auf diese Glasplatte und können das alles sehen. Also, dass man der Maschine durch die Nutzung nicht noch weiteren Schaden zufügt. Bewegung mit Elektromotoren, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, dass ich nicht zu geschwätzig werde. Sondershausen, da waren wir auch schon mal zur Fachgruppentagung, und da wurde bis 1990 dort Kali gefördert. Da war man der Meinung, die Welt braucht kein Kali mehr, wir stellen den Kalischacht ein und machen dort nur noch Verwahrung. Das heißt, die Dinge, die im Nachfolge des Bergbaufolgebetriebes entstehen, die ganzen Schächte müssen, das Grubengebäude im unteren muss verfüllt werden. Und dazu bedurfte es also auch keiner Dampfmaschine mehr, sondern das hat eine Siemens Elektromotor gemacht. Die Dampfmaschine hätte das auch noch geschafft, aber an einem Kalibetrieb zu DDR-Zeiten war ja nicht nur die Förderung gebunden, sondern auch die Kaliaufbereitung. Und damit fiel die Prozesswärme, der Dampf, der immer anstand, einfach weg, und da musste ein Elektromotor ran. Dann wollten die also auch diese Dampfmaschine verschrotten, formal, denn sie wussten sich keinen Rat, an Geld hat es dort nicht gemangelt, und haben dann ans Landesamt für Denkmalpflege einen Antrag auf Abriss gestellt. Das Landesamt hat gesagt, wir haben es überhaupt noch nicht unter Denkmalschutz gestellt, und dann wurde das unter Denkmalschutz gestellt und der Abrissantrag verwehrt, und dann waren sie alle glücklich. So, dann ging die erste ABM-Phase drüber, das haben sie gemeint, können sie selber machen, und haben erstmal mit viel Grün und Rot und Art des Hauses diese Dampfmaschine gestrichen. Die zweite Phase war dann, dass ich dann hinzugekommen bin und mit den ABMern gemeinsam mit dem Skalpell die grüne Farbe wieder runtergeholt habe. Dann wurde das baulich saniert und es war wirklich so viel Geld da. Der Fußboden war versalzt und kaputt. Es wurde ein neuer Fußbodenaufbau installiert und sie haben sklavisch die Original Villeroy-Boch-Fliesen bei Villeroy-Boch auch nachbauen lassen und ausgelegt. Jahre später, da waren wir mal alle zusammen in der Gruppe da, wir waren ja auch unter Tage, kam dann, zuerst lag das Seil auf der Seiltrommel, und damit hat man sich nicht zufrieden gegeben, sondern hat dann eben auch die Seiltrommel wieder in Bewegung gesetzt und damit die Zwillingsdampfmaschine die Bewegung der Kolben und der Ventile auch dargestellt. Also das spielt auch Geld überhaupt keine Rolle, das ist auch, wie wir sehen, eine Luxussanierung geworden. Die Bewegung mit Elektromotoren ist auch manchmal zwangsweise, jetzt muss ich wieder mal gucken, dass ich hier mich völlig von meinen Texten gelöst. Die Lokomobile in Sägewerken, Porzellanfabriken in Thüringen und europaweit, sage ich jetzt mal, das ist ikonografisch, irgendwie war mit der EU-Richtlinie der Ofen aus, aber dann ist er dann doch wieder angegangen. Aber nur noch für das vorhat eine Lokomobile in den Sägewerken die Mitarbeiter, nein, die hat sie nicht gewärmt, Arbeit ist die wärmste Jacke im Sägewerk, die Trockenkammern, die Duschwasser, die Heizung, es hat Strom produziert und die Bewegungsenergie, die mit dem Dampf erzeugt worden ist, haben die Sägegatter eingetrieben. Mit der EU-Richtlinie blieb übrig Wärme für die Trockenkammer, Wärme für die Mitarbeiter und die Möglichkeit, preiswert die Sägespäne und die Holzschwarten zu entsorgen. So. Jetzt wollen sie die trotzdem, weil die sind ja klug, die Sägewerkbesitzer, die sagen, dann arbeiten wir eben unter 0,5 Bar, bewegen das Ding nicht mehr und haben aber unsere bestehende Technik, um den Produktionsprozess des Sägens und des Trocknens der Hölzer fortfahren zu können. Und so, manche Sägewerke haben dann aufgegeben und so kam die Lokomobile aus einem Sägewerk in Schleiz nach Kleinhettstedt, da waren wir auch als Fachgruppe und dort kamen sie zur Kunstmühle, Senf- und Kunstmühle Morgenroth nach Kleinhettstedt. Wir haben jetzt also eine Translozierung, also die Kategorie 3 von A nach B, aber wieder eigentlich tendenziell 1, weil hier ist noch alles vorhanden und an der Stelle stand schon mal eine Lokomobile, weil die Kleinhettstedter Senfmühle ist mit Wasserenergie betrieben worden und wenn Hochwasser war oder Eis, dann ging das nicht. Dann hat man eine Lokomobile gehabt, die den Mühlenbetrieb aufrechterhalten hat. Hier wird sie bedient. Vorher haben die Schwungräder die Riemenscheibe im Inneren bedient und die Plansichter und die Walzenstühlen dergleichen mehr bedient. Den Fahrstuhl, und jetzt ist es umgekehrt, dass der Elektromotor hinten diese letzte Riemenscheibe dann das Schwungrad der Lokomobile bedient. Ich springe jetzt mal die Porzellanindustrie. Dort war auch immer viel. Gerade in den waldreichen Gegenden stand die Energie an und die Lokomobile diente zur Stromerzeugung und zur Bewegung der Massemühlen und der Porzellanaufbereitungsdinge. Hier ist die Lokomobile auch elektrifiziert worden nach den neuesten Standards. Das heißt, wir kennen überall dann die Käfige, die sein müssen, wenn dann Besucher kommen. Zur Schonung des Zylinders ist hier der Kolben gezogen worden und es läuft ein Vinylkolben in den Innenwandungen. Die übrige Ölung funktioniert hervorragend. Und das wird dann, wenn der Elektromotor angestellt wird, treibt der irrsinnigerweise das Schwungrad an, aber die Leute denken natürlich, der Kolben treibt das Schwungrad an und dann werden die Massemühlen und die ganzen Dinge zur Porzellanmasseaufbereitung dann im Nachbarraum in Bewegung gehalten. Und nebenbei, und dort wird immer noch geheizt, damit werden die Heizungen der Porzellanmanufaktur betrieben und auch das Warmwasser erzeugt. Bewegung mit Druckluft, das ist natürlich dann schon, dann geht es weg von der Bewegung des Schwungrads auf den Kolben, sondern da haben wir wieder, dass der Kolben sich bewegt und auf das Schwungrad zurückgeht. Da ist dann eher die Schwierigkeit, wie kriegt man das mit der Ölung hin im Zylinderinnenraum. Vorher wurde ja mit dem Dampf das Heißdampföl mit reingegeben, damit war der Zylinder geschmiert. Alle anderen Dinge sind ja über die Druckleitung hinreichend versorgt worden. Und da haben wir einen 12 Kubikmeter Schraubenkompressor mit einem Pufferspeicher installiert, an deren Ende ähnlich wie heute bei den Kompressoren ein Druckluftöler ist. Und dann wird dann eben mit der Druckluft die geölte Luft in den Zylinder gegeben. Muss man halt aufpassen, dass wenn das dann wieder die Luft rauskommt, dass man da eine Abscheideeinrichtung hervorbringt, damit die Atemluft dort nicht ganz so ölig im Raum ist. Und jetzt zum Schluss. Trinke ich erst mal ein Schlückchen Wasser. Der bewegendste Auftrag für mich war, eine Dampfmaschine mit Dampf zu bewegen. Das gelingt einem, kriegt man glaube ich nicht oft im Leben. Diese bewegenden Aufträge sind nämlich nicht immer die bestbezahltesten. Man muss viel Lehrgeld bezahlen. Aber in dem Falle war das wirklich etwas sehr Schönes. Außer den ersten Tag, an dem ich dort angekommen bin. Da war der Fördervereinsvorsitzende, ein gewisser Herr Krüger, ein stattlicher Mann von Mitte 70, der mich mit tiefen Augen durchblickte und sagte, also mein junger Mann, was wollen Sie denn hier? Also das war vor 8 Jahren, da sah ich vielleicht noch etwas jünger aus. Ich sage, ich will die Dampfmaschine restaurieren. Na, da können Sie gleich nach Hause fahren, für eine Dampfmaschinenrestaurierung sind Sie viel zu jung. Buff. Nein, wegstreben lassen. Aber wir haben da was vorbereitet, nämlich ein Erkenntniswissensträger mitgenommen aus der Zuckerfabrik Oldesleben, ein Ingenieur, der nur für diese 6 dargestellten Dampfmaschinen damals zuständig war. Und dann hat der Herr Krüger einen guten Freund gehabt, redete mit uns überhaupt nicht mehr, hat durch uns durchgeguckt und sich nur mit ihm unterhalten. Das ist ja in Ordnung. Jene besagte Dampfmaschine steht in Prokl am nördlichsten Zipfel von Niedersachsen, ist Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden und lief bis 1920 mit der Dampfmaschine, die hier steht, weil auch bei Galeriewindmühlen und auch bei Bockwindmühlen gibt es immer die Möglichkeit, dass man noch einen Zusatzmotor dranbringt für die windstille oder windlose Zeit. Wir fahren ja auch durch die Landschaft und sehen, ups, die Stromspargel gehen mal wieder nicht. Und so ging es ja dem Müller auch, bloß den geht es ja wirklich dann an den Kragen, wenn er nichts verdient. 1920 kam dann der Wechsel, die Dampfmaschine ging an ein Sägewerk. Es kam ein Dieselmotor und ab 1946 ein Elektromotor und bis 1955 lief die Galeriewindmühle noch und dann wurde sie eingestellt. Aber man hat sich immer drum gekümmert. Das Sägewerk nutzte eifrig diese 26 PS Einzylinder Dampfmaschine. Zunächst zur Energieerzeugung und dann nutzte man nur noch das Schwungrad mit dem Elektromotor, um die Gatter in Bewegung zu halten. Und dann, als das Ding völlig verschlissen war, hat man es großzügig der Bockwindmühle wieder zurückgeschenkt. Die Energieerzeugung ist heute eine andere und da greift dann auch wieder die EU-Richtlinie, weil bis 110 Kilogramm Dampf pro Stunde dürfen sie dann doch schon erzeugen zum Betreib dieser Anlagen. Und dann nimmt man aus der Reinigungsindustrie diesen schnellen Brüter, der schafft 110 Kilogramm Dampf pro Stunde. Man muss es ja auch so rechnen, 5 Kilogramm Dampf pro PS braucht eine Dampfmaschine als Auspuffdampfmaschine. 3 Kilogramm Dampf pro PS pro Stunde braucht sie als Kondensatdampfmaschine. Wenn wir hier das Kondensat in diesen hochkomplexen Kreislauf wieder eingeführt hätten, dann wäre der schnelle Brüter alsbald kaputt gewesen. Also war das mit 26 PS ziemlich an der Grenze. Und da reicht es natürlich bei so einer Dampfmaschine nicht, sich nur um die Oberflächen rein konservatorisch zu kümmern, sondern muss man also wirklich mal alles ausbauen, alles durchsehen nach Schäden und dann die Oberflächen wieder reinigen in einen verwendungsfähigen Zustand, ohne den Zustand der Fabrikneuheit zu erreichen. Aber sicherheitsrelevante Teile müssen dann eben auch ausgetauscht werden, wenn es unter Dampf steht. Das ist dann auch kein Spaß mehr. Und dann wird das Ganze zusammengefügt. Das ist aber letztendlich ist das alles irgendwie bei einer Dampfmaschine sehr übersichtlich. Und dann, ja, ich habe ganz wenige Videosequenzen in meinem Leben gedreht, aber bei sowas, dann wenn man Kollegen hat, die machen sich natürlich dann auch einen Spaß draus. Wir waren so aufgeregt an dem Tag, als das zum ersten Mal mit Dampf laufen sollte. Und da gibt es auch einen ganz gehässigen Ton dazu. Sehen Sie? Der junge Mann, der hat von Dampfmaschinen überhaupt keine Ahnung, deswegen hält er sich immer nur am Lappen fest und putzt, da kann man nicht viel verkehrt machen. So, das war aber warum geht das nicht mit dem Ton? Das wäre jetzt schade. Wohin geht's denn noch? Ach, da gibt es auch noch einen Trick. Also beim Apple ist das so. Halt. Da gibt es noch irgendwo einen Schieber. Ist jetzt doof als Stummfilm.
Sieht trotzdem gut aus.
Ja. Bei meinem Apple gibt es jetzt noch so ein Tonschieberchen. Na gut. Also Sie haben geglaubt, dass ich auch mal mich in die Blaubahn setzen kann und da was zaubern kann. Dann geht die Vorbereitung, das ist jetzt ein starres Foto, das Video habe ich vorhin dazu gesehen, dass über die Klickeinrichtung erstmal der Kolben auf die linke oder auf die rechte Seite gebracht wird. Dann gibt es natürlich noch die letzten Instruktionen und ein Stoßgebet, dass das auch alles halt klappt. Also geplant hat das damals der Förderverein Prokl zusammen mit Cornelius Götz, werden das unverschuldete Glück, es ausführen zu dürfen. Jetzt sind wir hier weggesprungen. Und dann nach dem Stoßgebet geht's los. Also wir haben den Zylinder, den Kolben auf der linken Seite und dann lässt man den Dampf erstmal in die Zylinderwandung hinein. und es kommt erstmal nur Wasser raus. Wenn Sie jetzt die restliche Energie, expansive Energie des Dampfes nutzen würden und hätten es nicht auf dem Todpunkt, dann würde sich die Dampfmaschine doch bewegen, würde versuchen, das Wasser zu verdichten und dann kommt vorne der Zylinderdeckel raus. Das sehen Sie an vielen Dampfmaschinen, wo so Bohrungen sind, wo dann geflickt und geschweißt worden ist. Da hat es die klassischen Wasserschläge gegeben, wo man ungeduldig war. So. Und dann stehen sie hier da, die gucken, aber sie sehen, aus dem Wasser wird jetzt wirklich nur Dampf. Das lässt erstmal Gutes ahnen, dass die Dampfmaschine, vielleicht, wir wussten es wirklich nicht, ob sie funktioniert. Also, heute kann man so mit Selbstzweifeln umgehen. Vor Jahren hätte man gesagt, na klar, funktioniert die alles, kein Problem. Und dann kam der Moment, wo man es mit der Klinkeinrichtung etwas vom Todpunkt wegnimmt. Und dann Dampf dazu gibt. Und dann stand man nur alle da und gedacht, gucken, was passiert. Und jetzt kommt das ein schönes Dampfbild hier unten raus. Wir haben diese Startventile geschlossen. Die schließen dann die 100%, ich weiß nicht, warum das Wasser sich im Zylinder bildet, aber jetzt sieht man, dass das Einlassventil weit geöffnet worden ist. Und es rührte sich immer noch nichts. Wir haben die Schlammablassventile immer mehr geschlossen. Und Fassungslosigkeit. Jeder betete für sich in der Ecke, ob alles gut geht. Und auch im hohen Norden hat uns der Schöpfer nicht verlassen. Das war wirklich ein bewegender Moment, wenn man das nicht vorher erlebt hat. Für den Erkenntniswissensträger war das völlig normal, ja. Aber ja. So, jetzt sage ich noch drei Worte und dann kommt so langsam der Schluss. Also jetzt gibt es noch so ein paar Details, dass das wirklich funktioniert. Für mich war jetzt im Vergleich mit diesen drei Reaktivierungsmethoden Dampf, Druckluft und Strom. Dampf sieht am identischsten aus, Druckluft sicherlich auch. Gleichste eine Geräuschkulisse gibt, die, wenn es, wo sie alle sagen, zischt dann immer so, auch es ist ja wie im wahren Leben mit Dampf, also wenn eine Dampfmaschine mit Dampf zischt, sollte man sich wirklich Sorgen machen, aber die Leute, die es so nicht erlebt haben, wo es der Erkenntniswissensträger oder Trägerin, wie man das heute so schön sagt, fehlt, den kann man ja alles erzählen, so. Und nachteilig ist bei diesen zwei Methoden, dass sie bei dieser Dampfmaschine, Sie haben gesehen, man arbeitet schon am untersten Level, die hat mit sich zu tun, dass sie die 5 Kilogramm Dampf pro PS braucht, um sich zu bewegen. Aber diese ganzen Nebenanlagen können sie nicht anschließen. In Euskirchen geht diese Dampfmaschine auch mit Druckluft und dort ist damals die Königswelle, also die Welle vom Schwungrad, die in die Maschinenseele geht, getrennt worden, weil das hätte die Druckluft einfach nicht geschafft. Aber Euskirchen ist eben auch so ein beredetes Beispiel dafür, dass für Dampfmaschinen Geld da ist. Also als diese Dampfmaschine in Bewegung gesetzt werden sollte, wurde temporär mal ein Druckluftkompressor, ein großer, angeschlossen, dann bewegte sich und dann waren alle Finanziers des Landes dort und dieser FVR und da war das auch kein Thema für Dampfmaschinen, wie für Glocken und Orgeln, das sind so Verkündungsinstrumente vergangener Zeit, gibt es immer ein Geld. Und Strom, damit kann man doch schon mehr erreichen und auch Nebenanlagen mit betreiben. Und zum Schluss, ich verzichte auf den Epilog, weil ich Sie vorhin so lange mit dem Prolog gequält habe, noch der Abdampf als Abgesang. Ich danke Ihnen.